Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle hier seid. Wir sind hier heute wegen des Selbstbestimmungsgesetzes, beziehungsweise wegen des Referentenentwurfs. Der wurde jetzt vor kurzem veröffentlicht und ich muss sagen, ich bin super enttäuscht. Ich gehöre zu den Leuten, die seit vielen Jahren dafür kämpfen, dass wir endlich ein richtiges Selbstbestimmungsgesetz bekommen. Und ich hatte mir wirklich viel mehr versprochen. Ich weiß, dass damals, in der letzten Legislaturperiode, da gab es einen sehr guten Entwurf von Grüne und auch von der FDP, die wirklich total vielversprechend waren. Und als ich damals gefragt wurde, glaubst du, da kommt was oder kommt es nicht, habe ich gesagt, im Prinzip ist es nur wichtig, dass die CDU nicht in die Regierung kommt, weil mit allen anderen Parteien wird das schon irgendwie klappen, da würden wir schon was hinkriegen. Und jetzt haben wir im Grunde die Ampel, wir haben die Situation, die ich dachte, die einfach ausreichen würde und wir haben echt einen Entwurf bekommen, der nicht okay ist, so wie er ist. Er gibt nicht die Selbstbestimmung, die versprochen war und bedient total viele transfeindliche Klischees und greift irgendwelche TERF-Ängste auf, die absolut nicht in so ein Gesetz gehören. So ein Gesetz ist dafür da, dass marginalisierte Menschen geschützt werden, dass trans-inter nicht-binäre Menschen selbstbestimmt leben können, selbstbestimmt ihren Personenstand ändern können und auch vor Diskriminierung geschützt wird. Und dieses Ziel verfolgt das Gesetz jetzt gar nicht mehr. Es wurden irgendwelche Narrative aufgenommen, die von einer Minderheit gestreut werden, die vom rechten Rand kommt. Und darum geht es in diesem Gesetz nicht. Ich finde super, dass wir jetzt einen Entwurf haben, aber so darf er nicht verabschiedet werden. Und es ist total wichtig, dass wir das jetzt auch ganz deutlich sagen. Natürlich ist es schön, dass dieser Beratungszwang wegfällt, aber das reicht nicht. Also zum einen gibt es da diese ganz merkwürdige Trennung von Geschlecht und Geschlechtseintrag auf einmal, die es vorher nicht gab. Vorher gehörte man an diesem Geschlecht an und war damit fertig. Und auf einmal dieser Entwurf, der zielt die ganze Zeit darauf, dass wir einen Geschlechtseintrag ändern, aber mehr nicht. Und dann trotzdem noch anders behandelt werden können, je nachdem, wie es jetzt gerade anderen Menschen beliebt oder ob es in irgendwie anderen Gesetzen anders geregelt wird. Und das ist nicht die Anerkennung, die wir verdienen. Ich finde es total wichtig, dass wir auch, also dass die Menschen, die sich wirklich ein bisschen mehr damit beschäftigt haben mit diesem Entwurf, weil sie auch selbst betroffen sind, das auch ganz deutlich zu sagen. Was ich bemerke und was mir ein bisschen Angst macht, ist, wie die Diskussion teilweise verläuft. Wie an Leute, die so ein bisschen Ahnung haben, aber nicht so richtig, sich auf ein paar Punkte versteifen. Sowas wie diese Sache mit dem Hausrecht, was eine kritische Sache ist, aber meiner Meinung nach auch gar nicht mal das Gefährlichste. Und ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen, ist dieser Entwurf jetzt wirklich besser als das bisherige Transsexuellengesetz oder nicht? Und auch, wie viel Einfluss können wir überhaupt noch nehmen? Wir haben jetzt ja gerade die Verbändeanhörungen, die laufen. Und bis zum 30.05. können jetzt ganz viele Verbände Stellung beziehen, können Stellungnahmen abgeben und wir hoffen sehr, dass davon natürlich auch viele Dinge übernommen werden. Wenn es dann nachher weitergeht in den Prozess über das Bundeskabinett und dann zurück in den Bundestag. Aber ich weiß nicht, wie viele Änderungen da übernommen werden können und ob das der richtige Weg ist, diesen Entwurf jetzt weiter zu verfolgen oder ob man ihn in den Giftschrank legen sollte wie sämtliche Referentenentwürfe davor. Und ich hoffe, dass jetzt die Stellungnahmen und auch die weiteren Verlauf da jetzt ein bisschen Klarheit bringen, ob wir genug geändert kriegen und dieser Entwurf noch zu retten ist oder ja, ob es halt wieder mal nichts wird. Ich finde das super frustrierend, in einem Land zu leben, das es nicht gebacken kriegt, ein vernünftiges Selbstbestimmungsgesetz zu verabschieden. Weiterer Punkt natürlich diese 3 Monate Wartezeit und dann diese 1 Jahre auf Bewährung in der Zeit, wo ich nicht zurückändern darf. Ich glaube, das sind tatsächlich am wenigsten schlimmen Punkte von diesem Entwurf, auch wenn ich sie gruselig finde, auch wenn sie uns wieder Selbstbestimmung aberkennen und uns behindern. Aber ich glaube tatsächlich, dass es Dinge gibt in diesem Entwurf, die noch deutlich schlimmer sind. Und ich hoffe da jetzt auch sehr, wir sind ja auch mit vielen Allies, JuristInnen und so weiter im Austausch, dass es da jetzt so gute Stellungnahmen auch gibt und sie uns auch, die Aktivisten, die jetzt keine Juristen sind, da auch weiterhelfen können, ob wie gefährlich das jetzt ist, was es eigentlich bedeutet. Und ja, ich hoffe, dass wir da was machen können. Und dafür ist es wichtig, dass wir als Community einfach auch selbstbewusst sagen, das reicht nicht. Wir brauchen mehr, wir verdienen mehr. Und dafür machen wir jetzt auch hier in Deutschland, in Hamburg und in anderen Städten heute Kundgebung und werden auch weiterhin aktiv sein. Und ich würde jetzt gerne übergeben an Cornelia und bedanke mich bei euch.
Ja, danke Adrian für deine Worte, für deine klaren Worte zum neuen geplanten Selbstbestimmungsgesetz. Ganz wichtig Was ich an euch noch sagen wollte, ist, dass ihr alle auch etwas tun könnt. Ihr habt alle die Möglichkeit, euren Abgeordneten zu schreiben in eurem Wahlkreis. Das findet ihr raus. Ihr findet raus, wer euer Abgeordneter ist, dem könnt ihr schreiben. Das hat eine ganze Menge Macht. Ihr könnt auch an Sven Lehmann schreiben. Ihr könnt auch an Lisa Paus schreiben, an Marco Buschmann, an die federführenden Ministerien. Ihr könnt auch an jeden Abgeordneten des Bundestags schreiben. Schickt den Leuten E-Mails, schickt den Leuten Briefe, schreibt denen, was ihr zu sagen habt und sagt eure Meinung. Es ist ganz wichtig, dass ihr da nicht still seid. Ihr könnt eure Meinung sagen und ihr könnt laut sein. Und ihr alle könnt das. Dazu müsst ihr nicht darauf hoffen, dass die Verbände, die ihre Stellungnahme abgeben, das sagen, was ihr denkt. Also ihr könnt tatsächlich selber, jeder für euch auch etwas dafür tun, dass eure Meinung gelesen und gehört wird. So, das wollte ich euch noch mitgeben. Und jetzt gebe ich weiter an Cornelia, bevor ich hoffe, dass noch weitere von euch was zu sagen haben.
Ja, danke, Daniel. Ich freue mich übrigens, dass Nicole Schilling von Hamburg Pride und Saskia Lavoux hier sind. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr Solidarität zeigt bei uns. Ja, ich möchte gerne aus meiner Sicht etwas dazu beitragen. Meine Sicht ist ein bisschen komplizierter, weil ich habe 1986 das TSG benutzt und für uns war damals das TSG eine Befreiung, weil es uns den rechtlichen Weg zur Transition geebnet hat, den es vorher nicht gegeben hat. Und für mich selber, ich war sehr jung, das TSG galt im ersten Jahr erst ab 25 Jahre. Das heißt, ich war Nutznießerin der ersten Klage gegen das TSG, dass die 25-Jahre-Grenze fiel. Dadurch konnte ich früher transitionieren, sonst wäre das nicht möglich gewesen. Hätte es das TSG nicht gegeben, würde ich heute hier nicht mit einem Studium vor euch stehen, sondern ich hätte unter anderen Bedingungen leben müssen, unter deutlich anderen Bedingungen, denn die Generation, die vor mir, vor dem TSG war, das war noch die Generation, die im Prinzip keine beruflichen Chancen hatte, keine Chancen auf eine Ausbildung hatte und die dann am Ende Sexarbeit machen musste. Das hat mir auch vor Augen gestanden. Mir war schon lange klar, dass ich trans bin und mir war klar, das war ja lange vor dem TSG, mir war klar, welches Schicksal mir blühte. Insofern haben wir das damals als Erleichterung verstanden, selbst wenn wir überhaupt nicht klar hatten, welche Folgen das für uns hatte. Für mich bedeutet das ja nicht nur Zwangssterilisation, das würde ich ein bisschen nuancierter sehen, aber der Punkt, der mich beschäftigt hat und der dann tragische Folgen hatten, war, dass wir uns zwangsscheiden lassen mussten durch das Transsexuellengesetz. Und ich musste meine damals 3- und 2-jährigen Kinder verlassen. Wir mussten ein Trennungsjahr machen und das hat Wunden geschlagen, die bis heute nicht verheilt sind. Also dieses Transsexuellengesetz in seiner alten Form war ein zutiefst ungerechtes, menschenverachtendes Gesetz mit seiner Zwangskastrationsrechtsprechung, dass das hier in diesem Land noch möglich war nach der faschistischen Diktatur, das war unerträglich. Bis 2011 war das der Rechtszustand hier in Deutschland. Unerträglich. Und insofern könnt ihr euch vorstellen, hat es eine große Bedeutung und es ist ein historischer Moment, als die neue Koalition beschlossen hat, wir gehen das Thema an, in dieser Legislaturperiode wird etwas passieren. Das war für uns alle ein guter, ein glücklicher Moment, wie Adrian das schon gesagt hat, wir alle haben darauf gehofft, dass endlich etwas passiert. Und nun hatten wir in der Vorgeschichte 2 Situationen, wir hatten einen Referentenentwurf und dieser Referentenentwurf, der aus der Ministerialbürokratie kam, der hatte schon den Atem dessen, was uns dann am Ende vorgelegt worden ist. Umgekehrt ist es so, dass FDP und Grüne Entwürfe gemacht haben und da muss ich mal ganz ehrlich gesagt sagen, was die FDP hier abgezogen hat mit ihrem Bundesjustizminister, dass sie uns vor der Wahl nicht gesagt haben, was sie uns am Ende vorlegen werden, sondern uns Sand in die Augen gestreut haben, dass sie im Prinzip ein transfreundliches Gesetz machen wollten und das am Ende nicht getan haben mit diesem Justizminister. Das ist unerträglich und es ist nicht zu entschuldigen. Das Transsexuellengesetz hat eine entscheidende Aussage gemacht, die fanden wir damals schwach, Also die fanden wir nicht stark, dass, damit das ganz klar ist, selbst wenn ich das jetzt hervorhebe. Damals war die Haltung des transsexuellen Gesetzes, dass wir, wenn wir durch dieses Gesetz gegangen sind, dass wir dem Geschlecht, das wir eigentlich haben, zugehörig anzusehen sind. Also das Gesetz hat nicht gesagt, wir gehören dem Geschlecht an, sondern wir sind dem nur anzusehen. Das fanden wir schwach damals. Aber immerhin, das Gesetz bestimmte, dass wir die davon abhängigen, von dem Geschlecht abhängigen Rechte und Pflichten nach dem Geschlecht, also bei mir nach weiblich, dass wir diese Rechte auch bekommen. Und das ist schon eine Aussagekraft, die eine Rolle spielt. Die spielt auch heute noch eine Rolle, zum Beispiel in meiner Gesundheitsversorgung, dass ich die Möglichkeit habe, jetzt ohne weitere Indikationen oder ohne weitere medizinische Stellungnahmen Östrogene bekommen, stützt sich auf meinen Personenstand, auf die Tatsache, dass ich eine Frau bin. Darauf stützt sich das. Und viele andere Gesundheitsleistungen, die ich als Frau wahrnehme und als Frau wahrnehmen muss, zum Beispiel, dass ich zur Gynäkologin gehen muss und dass es auch wichtig ist, das bestimmt sich daraus. Danach regelt sich das. Und das neue SBGG fängt genau damit an, dass es uns diese Rechte nimmt an zwei Stellen. Erste Stelle ist, die wir durch TSG gegangen sind, wir werden zwangseingemeidet in das SBGG. Das bedeutet, unsere Urteile werden mit einmal null und nichtig erklärt. Und unser Rechtsstatus, den verlieren wir mit Inkrafttreten des SBGG. Das bedeutet, alle, die jetzt den alten Rechtsstatus haben, werden ihn mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes verlieren. Und es gelten nur die neuen Rechte. Und das SBGG sagt an keiner einzigen Stelle, nicht einmal fällt der Satz, wir gehören dem Geschlecht an, das wir haben. Nicht einmal fällt dieser Satz, sondern ganz im Gegenteil, an vier Stellen wird lediglich darauf abgehoben, dass nur unser Eintrag sich ändert. Nur der Eintrag. Im Prinzip sagt das Gesetz, okay, ihr könnt zwar den Eintrag bekommen, aber in allen anderen, und das könnt ihr ohne Gutachten bekommen und ohne, dass es euch Geld kostet, aber in allen anderen Bereichen eures Lebens machen wir euch das Leben zur Hölle. Und zwar wirklich in allen anderen Bereichen. Also, das neue Gesetz sagt nicht mehr, wir gehören unserem Geschlecht an, sondern nur noch, wir können unseren Eintrag im Personenstandsregister ändern. Und nur, wo diese Einträge von Relevanz sind, und zwar nur da spielt das eine Rolle. In keinem anderen persönlichen Bereich wird in Zukunft dieser Eintrag eine Rolle spielen. Und damit wir das nicht vergessen oder damit wir uns nicht darüber im Klaren werden, was das bedeutet, gibt es in Paragraph 6 genau vier Teile, wo das ausdrücklich erwähnt ist. Im ersten Teil wird nochmal gesagt, euer Geschlecht wird nicht geändert, sondern nur euer Eintrag. Im zweiten Teil wird gesagt, wir dürfen uns in öffentlichen Räumen nicht mehr ungefährdet aufhalten, denn jeder Hans und Franz kann in Zukunft sagen, du bist trans, du kommst nicht in meine Räume. Der dritte Punkt ist der Sport. Auch vom Sport kann jetzt jeder sagen, nee, du bist trans, du darfst hier am Sport nicht mehr teilnehmen. Also im öffentlichen Raum dürfen wir uns nicht mehr aufhalten und beim Sport dürfen wir auch nicht mehr teilnehmen. Jedenfalls nicht, wenn es denen nicht passt. Und letzter Punkt ist die Frage der Gesundheitsversorgung. Die Gesundheitsversorgung soll sich nicht mehr nach dem Geschlechtseintrag richten, sondern nur noch, ja, nach dem Geschlechtseintrag kommt es nicht mehr an. Auf was kommt es dann bitte an? Wer bestimmt, welcher Geschlechtseintrag von Relevanz oder was in dieser Frage der Gesundheitsversorgung von Relevanz ist? Wer wird das in Zukunft entscheiden? Das werden in Zukunft die Ärzte und die Psychologen entscheiden. Und das bedeutet, dass wir ihnen jetzt schon ziemlich ausgeliefert sind. Aber in Zukunft, und das kann ich euch sagen, weil ich bin Psychologin und mache seit 30 Jahren diese Scheißgutachten, der psychologisch-medizinische Komplex, der wird nach diesem Gesetz noch deutlich mehr Einfluss auf uns bekommen. Deutlich mehr Einfluss. Und ich sage euch, da sitzen nicht nur Leute, die uns wohlgesonnen sitzen. Überhaupt nicht sitzen die da. Die Gesundheitsversorgung ist jetzt schon schlecht. Und dieses bescheuerte Gesetz liefert den Leuten, die keinen Bock auf uns haben, noch die Gründe dafür, indem es das nochmal genau da reinschreibt. So, letzter Punkt. Ich habe nicht alle Punkte jetzt hier aufgedröselt. Dieser Kriegsdienstparagraf, der hier noch drin steht, mit dieser bescheuerten Fristenlösung. Himmel, Herrgott, nochmal. Wer nicht zum Kriegsdienst an der Waffe greifen will, soll jeden Weg gehen, den es da immer gibt, aus der Nummer rauszukommen. Das ist doch irre zu sagen, du musst da zum Kriegsdienst gehen. Wenn Männer sagen, sie wollen da nicht hin und wollen ihr Leben nicht hingeben fürs Vaterland, dann ist doch ihr gutes Recht zu sagen, dann erkläre ich mich zur Frau, wenn das der Weg ist, bitte sehr. Das ist doch ein legitimer Weg, das kann man denen noch nicht verwehren. Das ist doch absurd. Mal abgesehen davon, dass wir uns doch keine Illusionen machen. Diese Fristenregelung haben sie im Kriegsfall innerhalb von 4 Wochen gekippt. Das bedeutet, dass wir dann alle hingehen dürfen zum Militär. Das entfaltet überhaupt keine Schutzwirkung. Ganz im Gegenteil, die Tatsache, dass es im Gesetz ausdrücklich erwähnt wird, sagt, was der Gesetzgeber hier will, dass er uns alle zu Soldaten machen will. Und ich sage das, da sage ich ganz klar Nein zu, nein, nein. Dieses Gesetz gehört auf den Müllhaufen. Das mache ich nicht mit.
Ach so.